kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer des großen Bildes, liebe Leser und Leser des Private Banking Magazins, herzlich willkommen zu Folge 137 im großen Bild zur Weihnachtsausgabe. Und da die ja besinnlich und etwas ruhiger werden soll als die anderen, haben wir heute kein Gespräch zum aktuellen Marktgeschehen, obwohl eigentlich doch. Ich begrüße ganz herzlich Yvonne Brückner in unserem Podcast. Liebe Yvonne, ganz herzlich willkommen zurück.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Wir sprechen zum zweiten Mal dieses Jahr im großen Bild. Wir haben uns zuletzt in diesem Jahr auf dem Private Banking Kongress in München unterhalten und haben da schon ganz viele verschiedene Family Office-nahe Themen angesprochen. Und seitdem ist viel passiert. Wir haben gemeinsam überlegt, dass es doch sinnvoll sei, unsere Community und die Family Office-Welt mal zu befragen, wie man sich zu langfristigen Themen und Trends aufstellt. Dazu war im Private Banking Magazin viel zu lesen. Wir haben unsere Netzwerke informiert und haben eine Erhebung lanciert, beziehungsweise dein Institut, Res Futura, hat eine Erhebung lanciert, in der wir aktuell Single Family Offices befragen, wie man sich zu verschiedenen säkularen Dynamiken positioniert, ob man sich dazu überhaupt positioniert. Und da all diese Fragestellungen, die uns momentan auf der taktischen Ebene, um das mal so kurzfristig einzuordnen, beschäftigen, und über die sprechen wir gleich, also sind wir doch bei einem Marktgespräch, sich daran anlehnen, wie man langfristig die Situation auf der Welt beurteilt, und auch das werden wir gleich in den Kontext stellen, würde ich, liebe Yvonne, dich mal kurz bitten einzuordnen, wo wir da bei der Studie aktuell stehen. Also wir haben angeklopft, wir haben erste Ergebnisse. Wir lassen die Studie aber noch ein bisschen offen und wir freuen uns über weitere Teilnehmer, die sich mit unseren Fragen beschäftigen wollen.
Genau, im Prinzip habe ich wenig hinzuzufügen. Also du hast vielleicht ein klein wenig vorgegriffen. Du sagtest, wir haben erste Ergebnisse. Wir haben Datenpunkte, was uns als Forscher natürlich wahnsinnig freudig stimmt. Wir sind quasi wir stehen schon scharrend an der Startlinie und wollen gerne auswerten. Aber vor dem Hintergrund der sehr dynamischen äußeren Rahmenbedingungen in den letzten Wochen und Monaten haben wir und ja auch in Abstimmung mit dir, Christian, die Entscheidung getroffen, dass wir noch einige Familien und einige Family Offices mehr gern auch zu Wort kommen lassen möchten und dass wir deshalb auch über den Jahreswechsel bis in den Januar hinein gerne Hochvermögende und Unternehmerfamilien einladen möchten, ihre bisherige Positionierung zu diesen verschiedenen großen Kraftfeldern, die uns aus der strategischen Dimension ausstrahlen, in der taktischen Sphäre auch beschäftigen, zu Wort kommen zu lassen, einfach zu fragen, wie sie sich positionieren und vielleicht auch, soll nicht esoterisch abgedriftet klingen, aber wie sie sich damit fühlen. Denn das sind ja ganz viele Dinge, die in der rationalen Perspektive erstmal diffus, nebulös wirken und die dann auch vielleicht Unbehagen befördern können. Und wo es doch sehr, sehr interessant sein kann, durch nähere Beschäftigung eine gewisse Klarheit zu schaffen, um dann auch mit einem besseren Gefühl mit diesen Dynamiken, mit diesen großen Entwicklungen umgehen und ihre Ausstrahlungswirkung auf heute korrekt einordnen zu können.
Ich habe viele von diesen Fragebögen bislang auch mit meinen Mandanten ausgefüllt. Wir haben den Fragebogen als Anlass genommen, darüber zu sprechen. Eine Empfehlung an alle Steuerberater und Rechtsanwälte, die, ich sage mal, in einer ähnlichen Position sind, die interdisziplinär denken und ihre Mandanten und Single Family Office mal mitnehmen wollen in langfristige Überlegungen, die ja auch steuerlich und rechtlich gehandhabt werden müssen, wenn man da Weichen stellt. Für mich war der lustigste Punkt, dass ich ganz unterschiedlichen Umgang gefunden habe im Zutrauen auf alle Antworten, die Ordnungs- und Geldpolitik auf diese Herausforderungen der Zukunft gibt. Ja, da kamen ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Und letztlich sind sich die meisten, so will ich jetzt nicht vorweggreifen, aber mal zusammenfassen, was ich gesehen habe, einig, dass sich geopolitisch da noch einige Dinge zuspitzen werden. Gerade im Blick auf die langfristige Perspektive auf Taiwan. Das ist ein Kristallisationspunkt, an dem sich ganz viele Themen und Weichenstellungen festmachen, die man jetzt schon diskutieren sollte. Aber auch in der Frage, wie hoch denn Inflation eigentlich in Europa sein wird in den nächsten 10 Jahren.
Ja, tatsächlich ist deine Erfahrung da ähnlich zu dem, was ich aber nur in ganz ausgewählten kurzen Anekdoten so zu hören bekam. Es ist bei uns schon so, dass der eine oder andere dann eine E-Mail schreibt oder anruft und sagt, Frau Brückner, ich habe gerade an Ihrer Studie teilgenommen, um mir dann in wenigen Worten zu berichten, woran er sich besonders gerieben oder worüber er besonders intensiv nachgedacht hat. Und hier ist aufgefallen, dass viele Familien sich mit dem Thema Inflation viel weniger strukturiert auseinandergesetzt haben bislang, als sie das eigentlich selbst dachten, weil sie die Fragen, die wir hier aufwerfen, häufig gar nicht wirklich beantworten können für ihr Vermögen. Und was die politische Dimension angeht, ja, wir erleben durchaus, dass man auch den NATO-Bündnisfall als relevanten Risikofaktor irgendwie mit auf dem Zettel hat und oft vielleicht mehr aus dem Bauch als aus rein rationaler Abwägung tatsächlich so eine Art zweiten familiären Alternativstammsitz aufbaut. Da ist man unterschiedlich weit. Aber es gibt vergleichsweise viele Kontakte, die sagen, ja, also im Zweifel, wir wissen schon, dann gehen wir in die Schweiz oder im Zweifel haben wir in Kanada uns die Möglichkeit aufgebaut. Die berühmte Anekdote zu Neuseeland ist mir bislang nur einmal begegnet, aber das sind bislang alles nur Anekdoten. Wir haben noch keine Auswertung gemacht. Also die Daten liegen noch als blinder, geschützter Pool im Erhebungstool und wir schauen dann erst rein, wenn wir wirklich auch fertig sind mit der Erhebungsphase.
Aber das ist ja prima, weil wir ja auch, du besser gesagt, viele Freitextfelder gelassen habt oder hast, die den Antwortenden ermöglichen, ein paar aus ihren Gedanken noch zu ergänzen, wenn wir bei vorgeschlagenen Maßnahmen oder Werkzeugen, die man da benutzen kann, nicht alles abgedeckt haben, was sich die Familien so ausgedacht haben. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Ja,
Wenn wir mal dieses Anliegen, diesen Fragebogen, diese säkularen Dynamiken übersetzen auf die heutige Zeit, liebe Yvonne, dann sitzen wir jetzt hier am Jahresende, wie unsere Hörer, unter dem Weihnachtsbaum. Wir freuen uns, dass das ein unglaublich gutes Kapitalmarktjahr war. Zumindest kann man das bisher mal jetzt noch in den letzten Tagen des Jahres so erwarten. Und trotzdem macht es ja irgendwie so ein bisschen Unbehagen breit, weil wir viele Dinge gar nicht wissen und wissen können und auch gar nicht klar ist, welche Überraschungen uns im nächsten Jahr bevorstehen, weil wir viele Unsicherheitsfaktoren haben. Nicht nur die Tatsache, dass Donald Trump als ein Element seines Politikstils eben die Unsicherheit oder die Unberechenbarkeit mit in die Weltpolitik tragen wird. Und da kann man sich vielleicht daran orientieren, und das wäre methodisch mein Vorschlag auch für den roten Faden dieses Gesprächs, dass wir die Dinge, die gerade in der Welt passieren und die einen Konnex haben zu den großen Kräften, zu den großen Kontinentalverschiebungen in diesen säkularen Dynamiken, mal aufgreifen, um vielleicht gar nicht so sehr, um das auf den Klimawandel zu übersetzen, mit der Wetterlage zu tun haben, sondern mit dem Klimawandel. Ich hätte jetzt eine gute Gelegenheit gefunden, diesen Tweet von Hubert Aiwanger zu zitieren, in dem er im Winter irgendwo in Bayern steht, es schneit, es ist wohl ein Foto auch irgendwie dabei gewesen und er gesagt hat, er kann keinen Klimawandel sehen und ist doch eigentlich alles ganz kalt. Genau diesen Fehler wollen wir nicht machen. Letztlich kann man eben ganz viele Dinge, die Unsicherheit erzeugen, verbinden mit Perspektiven auf das, was man langfristig über die Welt und über sein Vermögen denkt. Und der Imperativ aus dieser säkularen Asset Allocation, aus der Betrachtung dieser langfristigen Dynamiken ist ja letzten Endes, sich ein Bild zu erzeugen und das Bild stetig durch Nachrichten, aber auch durch eigene Gedanken zu schärfen, Stück für Stück und damit am besten auch nie aufzuhören.
Da muss ich wirklich einhaken. Ich finde, du hast das großartig beschrieben. Und wenn wir nochmal ganz kurz reflektieren auf das Kapitalmarktjahr, dann finde ich, zeigt sich eines ganz deutlich. Und das bestätigt sich dann bei Herrn Aiwanger. Man mag fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber in beiden Bereichen, in Politik wie auch im Kapitalmarktbereich, gibt es sogenannte Experten und Fachleute. Und wenn wir einmal ganz kurz, ich mache das manchmal ganz gerne, ich habe es für 24 noch nicht gemacht, zurückschauen, was die Prognosen der verschiedenen renommierten Banken und Asset Manager gewesen sind, wie sich der Kapitalmarkt 24 entwickeln würde, dann sehen wir, dass die meisten mit ihren Prognosen radikal daneben liegen. Und das hat nicht immer mit Hubert Aiwangers Problem zu tun, aber bei ihm, wie auch bei vielen anderen politisch Verantwortlichen, ist einfach diese Kurzsichtigkeit so wahnsinnig stark wahrnehmbar. Denn wenn man Wetter mit Klima verwechselt, dann entgehen einem eigentlich die wesentlichen Aspekte, also die großen Entwicklungen. Und natürlich kann es auch bei eine Erwärmung, die, wie wir gehört haben, in diesem Jahr zum ersten Mal über 1,5 Grad Celsius liegen wird, immer noch kalte Winter haben. Wir können Glatteis sehen und jetzt quasi auf Winterreifen zu verzichten, weil wir ja Klimawandel haben, wäre natürlich auch komplett verfehlt. Nur aus punktuellen kleinen Ereignissen dann große Rückschlüsse zu ziehen, davor ist einfach zu warnen. Und deswegen wäre ich bei allem Unwissen, was die genauen Details im Kapitalmarktbereich angeht, sehr zurückhaltend aus irgendwelchen Faktoren, die wir punktuell identifizieren können, die Prognose zu wagen, dass 25 ein ähnlich gutes Kapitalmarktjahr wie 24 werden wird. Und im Prinzip ist aus meiner Sicht ganz wesentlich, wenn man Strategien formulieren will, die man auch in schwierigen Bedingungen durchstehen kann, mit denen man sich also auch dann wohlfühlt, wenn man punktuell den Eindruck gewinnen muss, dass die Performance nicht den eigenen Wünschen und Erwartungen entspricht, dann ist es ganz wichtig, dass ich weiß, warum ich diese Strategie gewählt habe, dass die also eine sachlogische Basis hat. Und diese sachlogische Basis wiederum setzt voraus, dass ich mir ein echtes Weltbild schaffe. Und wenn ich dieses Weltbild schaffen will, dann wird es im ersten Moment irgendwie unübersichtlich und die Neigung zu sagen, boah, Computer zu, Wiedervorlage in 6 Monaten, die mag groß sein. Gleichwohl kann das natürlich unglaublich interessant sein, die Komplexität ein Stück weit zu dekonstruieren. Und insoweit, also ich freue mich, wenn wir heute Gelegenheit dazu haben, vielleicht auf diese großen Kraftfelder etwas näher zu gucken und uns auch zu fragen, wenn wir jetzt nach vorne schauen, welche werden uns intensiver beschäftigen? Was sind erwartbare Unwägbarkeiten und an welchen Stellen müsste man damit rechnen, dass wir vielleicht jetzt keine extremen Entwicklungen erwarten? Wir wollen uns aber trotzdem absichern für den Fall, dass extremere Entwicklungen auftreten. Denn man sieht das ja an allen möglichen Ecken. Wir sind im Augenblick in einer Zeit größerer Umbrüche. Und wenn eine alte Stabilität einmal destabilisiert ist, und man sieht es ganz drastisch an den bewaffneten Konflikten in verschiedenen Ecken dieser Welt, wenn einmal gewisse Destabilisierungen da sind, dann kommen an allen möglichen anderen Ecken auch Folgen dieser Destabilisierung auf. Was meine ich, wenn wir nur ganz kurz zurückschauen auf Tagesgeschehen quasi? Was ist in Syrien los? Ich glaube, die Entwicklung, der Sturz des Assad-Regimes und diese sehr dynamische Situation dort wäre vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs, als Putin noch sehr viel mehr Fokus auch auf diese Region legen konnte, weil seine Kräfte nicht anderweitig gebunden gewesen sind, in der Form, wie wir es jetzt erlebt haben, wahrscheinlich schwerlich vorstellbar gewesen. Also Konflikte an einer Seite, Putin ist in der Ukraine stark engagiert und stark gebunden, um dort seine Ziele zu erreichen, führen zu einem reduzierten Grad an Aufmerksamkeit und Verfügbarkeit an anderer Stelle. Und das wiederum führt dann dazu, dass dort irgendwelche unterschwelligen, vielleicht unterdrückten Konflikte auch aufbrechen. Wir könnten auch nach Gaza schauen, wir können uns anschauen, wie Israel agiert. Und dann sieht man einfach, wenn einmal Destabilisierungstendenzen wirklich umfassend sich Raum gegriffen haben, dass dann mit weiteren kaskadenmäßigen Effekten auch zu rechnen ist. Und diese Dinge sind durchaus ein Stück weit auch antizipierbar. Nicht im Detail, aber im großen Ganzen dann eben doch.
Also genau, wenn man mal auf diese große Landkarte globaler Süden und Westen schaut und wo sich sozusagen die Bruchlinie dieser beiden Systeme bewegt, dann gibt es eben ja Kristallisationspunkte und Konfliktherde, die wahrscheinlich so schnell sich nicht beruhigen werden. Und dann sind halt viele Dinge vielleicht vom Timing her nicht prognostizierbar, aber sie sind zumindest nicht überraschbar und es ist nicht überraschend. Und es ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr so unanständig, sich eben, wie du schon sagtest, über den NATO-Bündnisfall oder eine echte Kriegsgefahr in Westeuropa zu unterhalten. Das war ja lange Zeit mal wirklich so ein bisschen.
Also ich musste vor einigen Tagen wirklich lachen, als ich unterwegs im Auto im Deutschlandfunk einen Auszug aus einem Vortrag von Herrn Pistorius hörte, der sagte, seine Großmutter hätte ja Obst und Gemüse in Einmachgläsern im Keller gehabt. Das hätte grausig geschmeckt, aber es hätte im Zweifelsfall satt gemacht. Und er möchte jetzt alle Bundesbürger einladen, im Sinne eines vollkommen unspezifischen Bedrohungsfalles einfach dafür Sorge zu tragen, dass man, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, egal ob kritische Infrastruktur betroffen ist, ob das ein Kriegsfall ist, ob das klimawandelbedingte Extremwetter sein mögen, insoweit vorbereitet zu sein, dass man einige Tage, im Zweifel auch zwei Wochen, gut auskommen kann, ohne eben mit Hunger oder mit anderen ganz fundamentalen Bedürfnisschieflagen dann konfrontiert zu sein. Und im Prinzip kann man das, finde ich, ganz gut auch auf die Vermögensdimension übertragen. Es geht nicht darum, davon auszugehen, dass übermorgen die Welt zusammenbricht und dass der Kapitalmarkt kollabiert, aber es geht eben durchaus darum, dass für den Fall, dass exogene Schocks manifest werden, die Strategie und die Allokation halbwegs stabil bleiben. Das ist, glaube ich, die Aufgabe in Zeiten, die durch Unsicherheit geprägt sind. Also stellen Sie sich so ein bisschen vermögensseitig übertragen Obst- und Gemüsekonserven in den Keller. Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt alle quasi zu vermögensseitigen Preppern werden, haben wir die Konto- und Depotstelle auch in der Schweiz. Man nennt das dann Vorratskonto. Und wenn man Schweizer Banken danach fragt, dann rennen manche sofort weg, fühlen sich da missverstanden, weil man ja eigentlich lieber mit anderen Dingen seinen Ertrag erzielen möchte. Und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die Dimension und die Möglichkeit, sich mit seinem liquiden Vermögen zu internationalisieren, der erste Schritt sind. Und darüber nachzudenken, wie man das zu relativ niedrigen Opportunitätskosten macht, damit man da im Ausland auch ein bisschen, ich sag mal, liquide bleibt und überleben kann, das ist eine ganz normale Standardfrage und Standarddiskussion, die man fast überall führt. Und das ist auch richtig so. Und ich möchte noch mal kurz den anderen Begriff, den du genannt hast, nämlich sozusagen sein Weltbild mit Strategie übersetzen. Ja. Eine Strategie besteht ja heute nicht mehr nur aus der Frage, wie sieht denn meine strategische Asset Allocation aus und welche Daten verknüpfe ich mit der und welche Performance und Risikoerwartung, sondern alles das, was man sozusagen über die Zukunft denkt, eben auch über diese geopolitischen Abbruchkanten, das sollte Teil einer Strategie sein und sollte auch notiert werden. Und genau das tue ich ja seit dann fast zwei Jahren auf der Ebene der säkularen Asset Allocation. Ein Begriff, den wir im Fragebogen bewusst vermieden haben, weil er dir zu esoterisch ist. Also wir sprechen von säkularen Dynamiken, was für mich auch vollkommen in Ordnung ist.
Das tut mir leid, dass dich das immer noch beschäftigt. Das liegt ja jetzt schon viele Wochen zurück, entschuldige.
Alles gut.
Ich hatte einfach Sorge aus meinem Erfahrungsschatz heraus, dass Menschen im ersten Impuls, und der ist ja, wenn ich möchte, dass Fragebögen befüllt werden, durchaus wichtig, dieser erste Impuls, dass Menschen sagen könnten, eine säkulare Asset Allocation, das ist für mich zu esoterisch, das ist zu weit weg. Der erste Impuls ist zu sagen, diese wirkliche lange Frist, die ist nicht prognosefähig. Das sind alles eher nebulöse Tendenzen. Und im Reflex erlebe ich bei vielen Vermögensinhabern, dass sie sagen, naja, wenn es manifest wird, kümmere ich mich darum. Ja. Und die interessante Erkenntnis nach zwei Sätzen des Austauschs ist dann natürlich, wenn es mal manifest ist, dann ist es an der einen oder anderen Stelle möglicherweise auch schon zu spät. Wenn wir das berühmte Bild der liquiden Märkte bemühen, dann kommt am Ende die Information, also der Schock, schneller in den Preis, als ich irgendwelche Anpassungsmaßnahmen vornehme. Und dann zu sagen, naja, jetzt möchte ich absichern, führt eben häufig zu prozyklischem Verhalten und damit langfristig genau zum Gegenteil dessen, was ich mir eigentlich wünsche oder was dazu führt, dass meine Strategie erfolgreich ist. Deshalb habe ich durchaus Sendungsbewusstsein, wenn es darum geht, die Menschen dafür zu sensibilisieren, auch Zukünfte, die noch nicht ganz exakt zu umreißen sind, sondern nur in Szenarien und Entwicklungslinien greifbar werden, trotzdem einmal intensiv zu betrachten. Die Zeit ist gut investiert, weil ich sehr viel über meine Risikotragfähigkeit, nicht materiell, sondern eher auch persönlich, lerne, weil ich merke, bis wohin kann ich eigentlich Verluste gut aushalten und an welcher Stelle will und muss ich Sicherungslinien einziehen. Und darüber hinaus, weil ich natürlich mit diesem geschärften Weltbild generell in der Lage bin, meine gesamte Strategie sehr viel gezielter, sehr viel zielgenauer auch auszugestalten. Und deswegen, ja, ist das ein Thema, was große Entwicklungen adressiert, was aber die Beschäftigung durchaus verdient, ja. Und ganz gleich, wir können das gerne auch, in der Publikation werden wir es säkulare Asset Allocation nennen. Ist das ein Angebot?
Angenommen, vielen Dank. Gerne. Wenn wir nochmal zurück zu dem Blumenstrauß an Themen und Fragezeichen fürs nächste Jahr kommen. Und du hast vollkommen recht, wir sollten am Ende uns mal überlegen, was eigentlich so die stärksten Kräfte sein werden aus dieser säkularen Perspektive, die auf taktisch auf das Jahr 2025 wirken werden. Dann haben wir neben den Instabilitäten verschiedener Regierungen in der westlichen Welt insbesondere, nicht nur, ob man das in Syrien eine Revolution nennen kann, wahrscheinlich schon einen Staatsstreich. Wir haben in Südkorea durch die Verhängung des Kriegsrechts gesehen, wie instabil das Land reagiert hat. Es gibt bei Südkorea vielleicht noch zu sagen, dass es da natürlich viele Parallelen zu Taiwan gibt. Taiwan, ich habe es schon gesagt, ist der Kristallisationspunkt geopolitisch für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, je nachdem, wann dort was passieren wird, weil da mit ganz viele handelsrechtliche oder handelspolitische Dinge zusammenhängen werden, je nachdem, wie wir darauf reagieren. Südkorea selber war von Japan besetzt, ist quasi umzingelt von einem China-nahen militärischen System. Und deswegen wird man genau darauf achten, wie auch der globale Westen darauf reagiert. Aber das Thema scheint sich da wieder zu beruhigen. In Kanada ist die Finanzministerin aus haushaltspolitischen Gründen zurückgetreten. Den Connex haben wir schon sozusagen geknüpft, nämlich die Tatsache, dass wir in Deutschland über eine Schuldenbremse diskutieren, ist ja eher die Ausnahme. Aber die Frage, wie viel Staatsschulden andere Staaten machen können und wollen und dürfen und wie das finanzierbar ist, das ist ja eine ganz andere Perspektive. Und dass Frankreich downgegradet wurde nach der jüngsten Regierungskrise, die haben auch zurzeit eine dysfunktionale Regierung, um das noch zu erwähnen, ist ja auch ein Zeichen davon, dass sich diese steigenden Staatsschulden, die steigen werden, das hat diese IWF-Studie ja auch nochmal skizziert, zu niedrigen Ratings führen wird, zu steigenden Zinsen für die Staaten. Und jetzt können wir nochmal den Konnex zu einem anderen säkularen Thema knüpfen, nämlich dem anhaltenden Inflationsrisiko in Europa. Wenn diese höhere steigende Staatsverschuldung auf höhere Inflation trifft, dann ist das sehr schmerzhaft, es sei denn die Notenbank. Nächstes Thema, Innovationskraft der Notenbanken, die wir schon gesehen haben und kennengelernt haben. Es sei denn, die Notenbanken führen neben Dingen wie Negativzinsen auch nochmal wieder die Einkaufsprogramme für Staatsanleihen ein und managen sozusagen die Zinslast einzelner Staaten oder einzelner Staatsanleihenkategorien. Und das hat wiederum Konsequenzen für unsere Altersvorsorge, die ein bisschen dazu gezwungen wird, auch diese Staatsanleihen zu kaufen. Das heißt, wenn ich mir mit Nominalkapital in meiner Lebensversicherung, ich muss das ja nicht, ich kann ja auch Aktien kaufen oder andere Dinge, aber wenn ich das normal klassisch über Nominalkapital regeln möchte, dann habe ich wahrscheinlich gar keine so richtige Möglichkeit, der Inflation Herr zu werden und mein Altersvorsorgevermögen inflationssicher anzulegen.
Ich würde wahnsinnig gerne auf deine Argumentationskette nochmal auf den Anfang reflektieren, denn wenn wir uns anschauen, dass doch häufig irgendwelche Haushaltsstreitigkeiten ein wesentlicher Aspekt in Regierungskrisen sind, dann stellt sich ja die Frage, für mich zumindest, wie kommt das, dass dieses Haushaltsthema so virulente Destabilisierungseigenschaften mit sich bringt? Und ich glaube, Wir Menschen sind einfach ziemlich schlecht darin, uns im Großen und Ganzen, also als Gesellschaft, wie auch jeder Einzelne, an fundamental neue Bedingungen anzupassen. Und wir sehen gerade im Westen, dort, wo diese Probleme ja vermehrt wahrzunehmen sind, dass die Gesellschaften altern, vielleicht auch überaltern und dass die Wachstumsraten zurückgehen. Und wenn wir einfach mehr Pensionäre und Rentenbezieher und vergleichsweise weniger arbeitende, erwerbstätige Bevölkerung haben, dann sehen wir natürlich, dass es für den Staat auch mit Herausforderungen einhergeht, die Bedürfnisse und Ansprüche aller Bevölkerungsgruppen zu befriedigen. Und wenn wir dann versuchen, demokratische Mehrheiten zu organisieren, ist natürlich der Impuls zu sagen, wir müssen irgendwie dem Wählerwillen gerecht werden, vergleichsweise groß. Das heißt, wir brauchen tendenziell mehr Ressourcen, als der Staatshaushalt hergibt. Daraus resultiert dieser Verschuldungsimpuls. Und wir machen Politik, die natürlich den Wähler anspricht. Und der Wähler ist in der westlichen Welt typischerweise alt. Und das führt in der Tendenz nicht dazu, dass wir uns wahnsinnig erfolgreich und vielversprechend für Zukunftswachstum positionieren, dass wir Ausgaben in die richtigen Richtungen lenken. Gerade in Deutschland gibt es ja seit Monaten diese unsägliche Debatte um die Schuldengrenze. Du weißt, ich war früher mal Professorin an der Hochschule und da gibt es eine ganz hübsche und sehr kompakte Anekdote. An einem Montagmorgen kam die Studenten in die Vorlesung geströmt und zwei Mädels unterhielten sich darüber, dass sie am Wochenende in Schuhe investiert hätten. Und dann war sehr schnell klar, dass der Kauf von Schuhen keine Investition darstellt, sondern ein Konsum ist. Und deswegen, also nur vor diesem ganz banalen Hintergrund, den meine 18-jährigen Studierenden ohne weiteres verstehen konnten, finde ich es irgendwie mühselig, dass unsere Regierung sich daran abarbeitet, ob es eine Differenzierung braucht zwischen Staatsausgaben, die konsumtiv sind, und Staatsausgaben, die investiv sind. Wenn wir sehen, dass bei uns Brücken einstürzen, ich glaube, vor kurzer Zeit hätte jeder noch gesagt, das kann auch nur in Italien passieren, also es ist dort vielleicht möglich, aber in Deutschland unvorstellbar, dann sieht man auf jeden Fall, dass die Dinge strukturell nicht unbedingt in die beste Richtung laufen. Und das wahrzunehmen triggert natürlich folgelogisch die Frage, wie gehe ich denn damit um? Und ich glaube, da ist es alternativlos. Wenn ich vorausschaue und sehe, die Alterung wird nicht aufhören, wenn ich vielleicht mal auch Altersdurchschnitte von Bevölkerung in verschiedenen Weltregionen vergleiche und wenn ich mir Wachstumsprognosen für Ökonomien anschaue, dann darüber nachzudenken, mich geografisch anders zu gewichten, als ich das bisher tue. Ich weiß nicht, wie es in deinem Mandantenkreis ist, aber in unserem Netzwerk haben wir vor 5 Jahren zum letzten Mal strategische Allokationsquoten abgefragt und da war deutlich wahrzunehmen, dass eigentlich außerhalb des globalen Westens quasi keine Allokation stattfand. Also in marginalem Umfang ja, aber nicht signifikant. Da ist das ganz klare Homebias, natürlich Euro und dann im Immobilienbereich die eigene Heimatregion. Dann gibt es ein bisschen Nordamerika, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, das hat auch fast jeder. Und noch ein bisschen Schweiz. Und wenn man dann fragt, was gibt es sonst noch für Rechts- und Währungsräume, welche Ökonomien, welche Wirtschaftsräume spielen eine Rolle, dann sind wir damals, wie gesagt, vor 5 Jahren, aber regelmäßig in Allokationsquoten im einstelligen Bereich gewesen, manchmal sogar unter 5%. Und wenn wir uns jetzt diese fundamentalen Wahrheiten anschauen, dann ist einfach die Frage, ob eine solche Allokation, unterstellt, sie wäre jetzt 5 Jahre konstant geblieben, für die nächsten 5, 10 oder 20 Jahre noch das ist, was wirklich erfolgversprechend ist. Ja. Ja. Und deswegen finde ich das großartig, wenn du diese Entwicklung aufgreifst und dann damit eigentlich ganz klar den Impuls setzt, dass man mal reflektieren muss, was diese Regierungsdisruptionen, diese Regierungsstreitigkeiten letzten Endes für Wurzeln haben und was das für unsere wirtschaftlichen Perspektiven bedeutet.
Und gleichzeitig müssen die Demokratie, also die Regierungssysteme der freiheitlichen Demokratien im globalen Westen dafür werben, dass ihr System bei der eigenen Bevölkerung das Anerkannteste bleibt, dass Populismus, dass autoritäre Tendenzen klein gehalten werden und dass man sich das auch wirtschaftlich leisten kann, sich weiter in dieser freiheitlichen Demokratie zu bewegen. Ja. Weswegen ich sowieso glaube, dass durch Neuverschuldung und Förderungssysteme und höhere Staatsausgaben für Militär und so weiter, also Dinge wie die Schuldenbremse ohnehin überholt haben. Zumal ja die Notenbanken bereitwillig an der Seitenlinie stehen und unabhängig, aber helfend mit Innovationen aufwarten werden. Ja. Und das haben sie auch schon viele Jahre getan.
Also ich glaube wirklich, dass darin ganz viel Wahrheit liegt und dass wir mit wachem Auge beobachten sollten, inwieweit diese Hilfestellung seitens der politisch Verantwortlichen dann eben auch in Anspruch genommen wird. Denn ich finde, das kann einen schon ein bisschen schütteln. Das liegt vielleicht daran, dass ich auch aus der Wissenschaft komme. Aber wenn Wirtschaftsnobelpreisträger wie Darren Acemoglu hergehen und sagen, nun ja, bei Lichte betrachtet ist es so, dass die westlichen Demokratien das Wohlstandsversprechen faktisch nicht einlösen. Und das ist natürlich dann, also das heißt nicht, dass die Demokratie kausal ist für dieses Nichterreichen des Wohlstandsversprechens. Das heißt aber gleichwohl, dass natürlich Bürger unzufrieden sind, wenn Wohlstandsversprechen nicht eingelöst werden und dass dann die Bereitschaft, sich auch konsequent zur freiheitlichen Grundordnung zu bekennen und die für sich genommen schon als wert zu sehen und damit irgendwelchen rechten Tendenzen und irgendwelchen Populismus abzuschwören, dass davon natürlich nicht wirklich auszugehen ist, wenn man gleichzeitig im eigenen Portemonnaie, wir haben ja gehört, daran hat sich wohl die US-Wahl entschieden, ganz klar wahrzunehmen ist, dass das Wohlstandsversprechen bei einem nennenswerten Teil der Bevölkerung nicht ankommt. Und wenn wir diese kleine Wahrheit, die sich ja im Nachgang der US-Wahlen international medial wie ein Lauffeuer verbreitet hat, dass Donald Trump wohl die Wahl gewonnen habe, weil die Demokraten keinen wirklichen Argumentationspunkt hatten, wie sie dieses Wohlstandsversprechen für alle wahrmachen wollen, wie sie das adressieren wollen. Wenn wir das mal auf die in Deutschland anstehenden Neuwahlen übertragen, dann kann man natürlich sagen, wir wissen, wo wir hinschauen müssen. Das ist gut. Es geht darum, Wohlstandsversprechen einzulösen. Aber es geht natürlich auch darum, glaubwürdige Ideen, glaubwürdige Vorschläge zu haben und nicht nur zu sagen, wir machen jetzt eine andere Art von Wirtschaftspolitik, aber keiner weiß, wie es funktionieren soll. Und mit Schuldenbremse kriegen wir es eigentlich auch gar nicht umgesetzt. Also da gibt es schon viele Herausforderungen, vor denen wir stehen und die natürlich auch geeignet sind, mal zu reflektieren, was traut man den politisch Verantwortlichen zu? Glauben wir, dass es in den nächsten 4 Jahren dann in die richtige Richtung gehen kann? Und welche Implikationen hat das für die längerfristige Entwicklung Deutschlands, aber natürlich auch Europas? Ich glaube, das ist auch jedem klar, wenn die deutsche Volkswirtschaft in ernstzunehmend schweres Fahrwasser gerät, dann wird das auch für Europa nicht folgenlos bleiben.
Willkommen im Jahr 2024, das jetzt gerade zu Ende geht. Da kann man das wunderbar ablesen. Aber liebe Yvonne, bevor wir dann sozusagen die große Klammer schließen und fragen, was sind denn eigentlich aus der säkularen Perspektive die Kräfte, die am stärksten auf das Jahr 2025 wirken, lass noch ein paar andere Aspekte beleuchten. Ich habe noch mitgebracht als Inflationstreiber für die Weihnachtszeit, die Preise für Kakaobohnen und für Kaffeebohnen sind sehr stark gestiegen. Also bei Kakaobohnen unter anderem, aber auch bei den Kaffeebohnen durch Extremwetterlagen aufgrund des Klimawandels. Das ist natürlich etwas, was wir auch schon mal in unserem Gespräch im April war es, glaube ich, angerissen haben. Die Inflationsquelle Klimawandel wird, glaube ich, auch von vielen Marktökonomen unterschätzt, die erstmal sagen, der Klimawandel ist Naturwissenschaft, das kenne ich gar nicht, interessiert mich auch gar nicht, aber irgendwie sagen es ja schon die Rückversicherer, dass wir uns da mit einer sehr, sehr geringen Handhabungsintensität ein Riesenproblem in unseren Kapitalismus holen. Und wenn man sich dann vielleicht im zweiten Schritt bei der Handhabung des Klimawandels bewusst macht, und das würde ich jetzt mal als eine meiner Thesen zu den säkularen Kräften formulieren, dass wir aktuell, wenn wir Waren und Güter bezahlen, nicht dafür bezahlen, welche Umweltschäden und welche Klimaschäden mit diesen Waren und mit dem Verbrauch der Waren verbunden sind, wir das aber künftig wahrscheinlich bepreisen müssen, weil wir einfach in Kreislaufwirtschaft übergehen oder stärker in Kreislaufwirtschaft übergehen müssen. Ich höre jetzt schon einige Zuhörer, die mich in die Nähe von irgendwelchen anderen Degrowth-Prognostikern setzen wollen. Da möchte ich klar widersprechen. Aber wenn wir in die Richtung gehen, dass wir für diese Schäden auch etwas zahlen müssen, dann wird unser Kapitalismus, glaube ich, ein bisschen anders aussehen und dann werden einige Preise ohnehin steigen. Ja, also die
Inflation. Also das glaube ich auch. Ich glaube, nur der Weg bis dahin ist noch vergleichsweise weit. Wenn wir uns die Weltklimakonferenz, also die faktisch inexistenten Fortschritte der Weltklimakonferenz anschauen, dann sehen wir, dass natürlich auch vor dem Hintergrund der Probleme, die wir auf unserem eigenen Kontinent haben, also sowohl die Amerikaner als auch wir Europäer, die Bereitschaft, sich jetzt für die globale Community zu engagieren, eher nicht wächst, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, internationale Kooperation, gerade zur Sicherung von Gemeingütern, die wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht einfacher werden. Das bremst natürlich das Vorankommen. Jetzt kann man erst mal sagen, okay, wir als Deutsche oder Europäer müssen da im Zweifel eh einzahlen. Für uns ist das vielleicht auf den ersten Blick kurz gedacht eher von Vorteil, wenn es da nicht weitergeht. In der etwas längeren Perspektive würde ich das genau andersrum sehen, denn wenn man, und ich bin auch kein Naturwissenschaftler, aber wenn man sich die Projektionen anschaut, ist die Vermeidung von Klimawandel sozusagen für Peanuts zu haben, verglichen zu den Folgekosten, die fortschreitender und eben sich ausweitender Klimawandel mit sich bringt. Dementsprechend ist es aus meiner Sicht keine gute Nachricht, wenn wir sehen, dass internationale Bemühungen, ganz gleich, ob es dann um CO2-Eindämmung, um Kompensationszahlungen, um CO2-Bepreisung oder auch um die Reduktion von Plastikmüll beispielsweise geht, wenn wir dort keine Fortschritte sehen, dann kann das immer nur ganz kurzfristig heißen, dass Dinge nicht teurer werden. In der mittleren und langen Frist heißt es, dass die Dinge sehr, sehr viel teurer werden. Also wir tätigen im BWL-Sprech quasi einen ziemlich ungünstigen intertemporalen Tausch. Heute halten wir die Preise noch etwas niedriger, aber dafür wird es etwas später sehr, sehr viel teurer. Und das ist nichts, was uns jetzt wahnsinnig hoffnungsvoll stimmen sollte. Und natürlich auch da die interessante Frage, aber das würde heute den Rahmen sprengen. Was heißt das eigentlich? Denn wenn wir die Entwicklungen extrapolieren, dann werden sich daraus andere sehr unschöne Dinge ergeben. Also wir sprachen ja auch früher schon mal darüber, dass wir mit Migrationsbewegungen rechnen müssen, weil einige Südseeinseln einfach nicht zu retten sind. Punkt. Und auch dann nicht, wenn wir etwas ambitionierter werden im Klimawandel. Und je schlimmer der Klimawandel kommt, desto größer werden die Flächen sein, auf denen man nicht mehr gedeihlich wirtschaften und entsprechend auch nicht leben kann. Und wenn diese Flächen zu räumen sind, dann ist die Frage, wo sollen all die Menschen hin? Und dann stehen wir geopolitisch natürlich auch wieder an der Wand, weil hinlänglich bekannt ist, dass die Aufnahmekapazitäten jedes einzelnen Landes gesellschaftlich wie auch jeder einzelnen Volkswirtschaft ökonomisch eben begrenzt sind. Insoweit gibt es da viele große Themen, die wir sicherlich auch, wenn unsere Studienergebnisse vorliegen, dann nochmal mit Experten elaborieren werden, um Pfade aufzuzeigen, wohin die Reise gehen kann, um das Weltbild aller Interessierten zu schärfen, mit uns gemeinsam in den Diskurs zu gehen und dann zu schauen, wie man sich dafür geschickt aufstellt. Also nicht trivial, aber in hohem Maße spannend. Ja.
Wie nennt die Wissenschaftlerin Professor Evan Brückner den Effekt oder dieses Phänomen, dass bestimmte erkämpfte Einsichten in der Gesellschaft wieder zurückgekehrt werden? Nennt man das Backlash? Also wenn wir uns bewusst machen, wie phänomenal wichtig die Bekämpfung des Klimawandels oder die Eindämmung des Klimawandels ist. Aber ich sag mal, durch Bequemlichkeit, Populismus und jetzt ist aber mal gut, davon wieder abrücken.
Ja, jetzt ist aber mal gut, ist also wahrscheinlich das Saying des Jahres so quasi. Ob Backlash dafür der fachliche Terminus ist, kann ich gar nicht sagen, aber es ist eben tatsächlich einfach so, dass wir im Prinzip sehr gerne, und das ist evolutionsbiologisch und auch seitens Behavioral Economics Forschung so schön belegt, dass wir sehr gerne an unseren Old Habits haften. Und wir haben ja tatsächlich wirtschaftswissenschaftlich wie auch naturwissenschaftlich viel weniger ein Erkenntnisproblem als einfach ein Umsetzungsproblem. Und das hat schlicht damit zu tun, dass wir von dem, was in der Vergangenheit funktioniert haben, so ungern loslassen wollen, weil diese ehemals funktionalen Muster und Handlungsweisen einfach ein gewisses Maß an Sicherheit suggerieren und alles das, wenn ich das loslasse, was ich neu ausprobieren muss, da ist erstmal nicht klar, wie der Outcome am Ende ist. Der kann super sein, aber der kann unter Umständen eben auch weniger super sein. Und dementsprechend, glaube ich, wäre die Politik und wäre auch jeder Einzelne von uns gut bedient, sich mit seinen eigenen, man nennt die kognitive Verzerrungen, also Biases, auseinanderzusetzen, um dann festzustellen, erstmal bei sich selbst und gerne auch beim Umfeld, auch wenn entsprechende Diagnosen nicht gut ankommen, das darf ich vielleicht für Weihnachten gleich mal als Empfehlung mitgeben, nicht die eigene Familie diagnostizieren, die mögen das nicht. Aber natürlich beobachtet man gerade bei älteren Persönlichkeiten, sehr viel Confirmation Bias. Man klammert sich an allem fest, was irgendwie suggeriert, dass wir so weitermachen könnten, wie wir das in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, weil es damals so wunderbar funktioniert hat. Und ich glaube, darin wird im Kollektiv eine ganz große Aufgabe liegen, sich auf das Neue einzulassen, anzuerkennen, dass es die Rückkehr zu dieser alten Stabilität nicht geben wird. Populisten versprechen das gerne, wenn wir einfach nur alle Ausländer ausschaffen, dann wird alles wieder so wie früher. Ich glaube nicht. Jeder, der bereit ist, den Blick nach vorne zu richten, der ist gut beraten, nicht auf halber Strecke stehen zu bleiben und zu sagen, boah, ist das anstrengend. Denn ich meine, du bist ja der Alpinist unter uns. Ich glaube, du kannst bestätigen, dass die letzten Meter vor dem Gipfel oft die anstrengendsten sind, aber dass man, wenn man oben steht, dann irgendwie doch belohnt wird. Und ich glaube, ein bisschen so ist es mit den säkularen Dynamiken auch. Das wird irgendwo unterwegs auch mal anstrengend. Aber wenn man dann dieses Gesamtbild hat und sagt, okay, jetzt sehe ich klarer, dann wird man dafür auch belohnt, indem man Strategien entwickeln kann und implementieren kann, mit denen man auch durch schwierigere Situationen, durch irgendwelche exogenen Schocks und temporäre Zerwürfnisse am Kapitalmarkt, vielleicht auch mal das Austrocknen bestimmter Anlageklassen, dann ganz gut durchgehen kann. Viel besser, als wenn man erratisch und irgendwie medial und beratergetrieben Strategien implementiert, bei denen man bei Lichte betrachtet selbst gar nicht so ganz genau weiß, warum man die eigentlich verfolgt. Ja.
Absolut. Mit Blick auf die Zeit, jetzt werden sich Leute fragen, was ist denn da für eine linksprogressive Professorin im Podcast? Aber ich kann nur sagen, nur weiter so.
Ich weiß nicht, ob die Aussage hilft, aber es ist zumindest eine banale Wahrheit. Ja.
Vielleicht noch um ein letztes Krümchen an Populismus in den Diskurs zu werfen. Wir hatten ja relativ hohe Energiepreisschwankungen in Europa, die natürlich auf, ich paraphrasiere einige Kernkraftanhänger, die natürlich darauf zurückzuführen sind, dass der Energiewende-Wahnsinn in Deutschland die konstante Energieverfügbarkeit in eine kritische Lage bringt, aber ich habe nochmal nachgeschaut, die Energiepreise haben sich wieder relativ stark normalisiert. Also dass Energiepreise schwanken, da müssen wir, glaube ich, mit Blick auf auch auf den Krieg in der Ukraine ohnehin uns gewahr sein. Und solange wir dann Flüssiggas aus den USA hierher karren, können wir doch überhaupt nichts falsch machen. Naja, Spaß beiseite. Wenn wir mal den großen Bogen spannen, liebe Yvonne, und uns vor aller Diffusität dieser vielen kleinen Fragestellungen, die jetzt so quasi Lärm im Hier und Heute erzeugen und aufs kommende Jahr wirken, mit allen geopolitischen Risiken, mit allen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten. Wir haben Donald Trump als neuen US-Präsidenten. Wir haben vielleicht im nächsten Jahr keine große klimawandelbedingte Umweltkatastrophe. Ich wünsche es uns allen, die dann alles überschatten wird oder viele Dinge überschatten wird. Sondern wenn man jetzt einfach mal die Dinge nimmt, die wir jetzt schon sehen, ohne geopolitische Eskalation, ohne klimabedingte Eskalation oder Überraschungen. Was sind aus seiner Sicht denn große Kräfte, die auf das kommende Jahr einwirken werden? Also warum ist es dann vor dem Hintergrund dieser Kräfte, die du gleich nennst, auch sinnvoll, sich dann schon mit diesen säkularen, langfristigen Entwicklungen zu beschäftigen, um dann auch vielleicht nicht überrascht zu sein für das, was nächstes Jahr passiert?
Ja, gut, sehr gute Frage. Ich glaube, im Hintergrund sind alle von uns benannten säkularen Dynamiken wesentlich, jetzt unmittelbar sichtbar. Ich glaube, das ist schon vergleichsweise absehbar, weil Trump noch, bevor er wieder ins Weiße Haus einzieht, ja ständig Tariffs ruft. Also ich glaube, es gibt fast keinen Begriff, der ihm besser gefällt als Zölle. Nun weiß jeder, der sich ein bisschen mit Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft beschäftigt, dass Zölle am Ende des Tages nichts günstiger machen. Insoweit verstehe ich auf der einen Seite nicht ganz, wie sein Wahlversprechen, dass für die amerikanischen Bürger alles bezahlbarer werden soll, über diesen Ansatz einlösen möchte. Aber ich glaube, dass die internationalen Handelsbeziehungen durch den Lärm und die Unberechenbarkeit, die von Trump ausgehen, auf jeden Fall nicht begünstigt werden, dass wir mit Auftrieb in der Preisentwicklung rechnen müssen. Auch die Entwicklung, wenn wir China im Kontrast zum globalen Westen sehen, führt aus meiner Sicht dazu, dass wir uns mehr auf die Wertschöpfung auf dem eigenen Kontinent fokussieren müssen. Auch das wird dazu beitragen, dass die Dinge eher etwas teurer werden. China also als Werkbank der Welt fällt eher aus. Nun kann man sagen, prima, da gibt es noch Indien. Ja, das mag sein. Aber diese Tendenz des Preisauftriebs, die würde ich sagen, ist auf jeden Fall gut auszumachen. Neben diesen politischen Themen, als ob wir über Trump oder über die Blockbildung generell sprechen, ist natürlich auch Klima und Extremwetter. Du hast es vorhin für Kakao ja sehr schön angesprochen, etwas, was nicht weggehen wird. Ich glaube, ganz viele Produkte, die irgendwie geerntet werden müssen, werden unter diesem Einfluss des Klimawandels tendenziell teurer werden. Also ich glaube, die spannende Frage wird sein, wie sich die Preisdynamik entwickelt, auch im Kontrast zur wirtschaftlichen Entwicklung. Wie die Zentralbanken dann damit umgehen, also wie stark sie eingreifen und in welcher Art und Weise sie eingreifen. Denn neben dem Preisauftrieb tritt ja eine Konstellation, zumindest hier in Deutschland, extrem schwacher wirtschaftlicher Aufwärtsdynamik und auch in Europa sehr übersichtlicher Wachstumszahlen. Entsprechend ist aus meiner Sicht eben dieses Thema, welche großen Impulse kommen aus den USA? Wie viel Destabilisierung geht auch von dieser neuen US-amerikanischen Regierung aus? Eines dieser säkularen Themen, was ganz sicher viel Beachtung verdient. Daraus resultierend dann die Frage der Inflation. Und da würde ich jeden ermuntern wollen, fragen Sie sich mal, wie gut Sie abschätzen können, was eine längerfristige Inflation in der Größenordnung von vielleicht 4-4,5% auf Ihr Vermögen für einen Effekt hätte. Also wie inflationsresilient ist dieses Vermögen denn aufgestellt? Neben der politischen Sphäre, also ganz klar diese Inflationssphäre, die ich für wichtig halte. Und dann natürlich auch die Frage, welche Wachstumsperspektiven wir hier in Europa generieren können. Da stehen in Deutschland ja Neuwahlen an und man darf sehr gespannt sein, wie viel Substanz dann in dieses Versprechen einer Wirtschaftswende oder einer ganz neuen Wirtschaftspolitik kommt. Denn am Ende ist es einfach doch ganz entscheidend, dass wir nicht über Degrowth sprechen und dass wir nicht davon abkehren, mit dem Anspruch, unser Wirtschaften zu gestalten, erfolgreicher zu werden und auch voranzukommen, innovativ zu sein. Dafür braucht es aber eben auch einen Rahmen, der das begünstigt. Deswegen würde ich als dritten Bereich gerne die politischen Rahmenbedingungen aufgreifen wollen. Also die Geldpolitik habe ich schon kurz erwähnt, aber natürlich ist auch Ordnungspolitik ein ganz wesentlicher Aspekt, der darüber entscheidet, wer eher nach oben fährt und wer eher nach unten. Also wo die Gewinner und wo die Verlierer zu verorten sein werden. Und da ist aus meiner Sicht im Augenblick sehr, sehr vieles vorstellbar. In unserem Fragenkatalog, um da vielleicht nochmal drauf zu reflektieren, haben wir einige Ideen zusammengetragen, was kommen könnte. Natürlich können auch noch ganz andere Dinge geschehen. Also Politik ist ja vergleichsweise unberechenbar. Dementsprechend, glaube ich, sind diese Dimensionen, also einmal eben Geldpolitik, zum anderen dann auch Ordnungspolitik und dann der letztendliche Umgang der verschiedenen großen Blöcke miteinander, das sind die wesentlichsten Aspekte, wenn wir jetzt ins nächste Jahr schauen oder auf die nächsten 2 Jahre. Und große Aspekte wie Technologisierung, die sind im Untergrund natürlich immer virulent, aber die sind jetzt nicht gesteigert virulent im Jahr 25, glaube ich.
Ja, ich möchte das, was du sagst, noch mit einem Zitat untermauern, das vom Man of the Year, according to the Time Magazine, Donald J. Trump getweetet worden ist. Der sagte, ich lese nur den letzten Satz seines Tweets vor, der Tweet ist relativ bekannt: There is no chance that the BRICS will replace the US dollar in international trade and any country that tries should wave goodbye to America. Also er warnt die BRICS-Staaten davor, sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen, wenngleich man ja den ein oder anderen Staat verstehen kann, der das tut, weil er über Sanktionen durch das SWIFT-System und andere dollargebundene Handelssysteme schon mal sanktioniert worden ist und der Wunsch, sich davon unabhängiger zu machen, ist ja rational und nachvollziehbar und ist noch keine feindselige Aktivität. Aber da wird schon mal gleich gezeigt, wohin die Politik geht. Also das wird sehr spannend, das wird sehr sehr volatil und ich glaube, es macht Sinn, sich dann nochmal an die ersten 4 Präsidentschaftsjahre von Donald Trump zu erinnern, Seine Tweets und seine Aussagen hatten schon eine hohe Strahlkraft für Marktbewegungen an der Börse. Ja, das war zum Teil schon sehr abstrus und ich glaube, das wird auch wieder stattfinden. Er hat ja mittlerweile dann auch einen lauten Mitsänger im Chor, der dann auch eine soziale Plattform hat, aus der ich gerade zitiert habe. Also das wird uns, glaube ich, beschäftigen. Aber damit eben auch die Unberechenbarkeit, die gewollte Unberechenbarkeit. Und da ist natürlich sehr spannend, wie sich Europa in dieser Lage und dieser Welt aufstellt und welches Angebot wir an die Welt haben, in der solche Töne dann Normalität sind. Wir haben ja schon...
Absolut. Und ich glaube, in einer Zeit, in der fast alles möglich erscheint, ist ein ultimativer Qualitätsnachweis, eine gewisse Flexibilität aufweisen zu können. Also wenn Unberechenbarkeiten zum Tagesgeschäft gehören und man dann zumindest davon ausgehen kann, dass nichts auszuschließen ist, dann ist es sehr gut für diesen Fall des unwahrscheinlichen, aber Downside-Events, einfach handlungsfähig zu sein. Und ich glaube, das ist ein ganz pauschaler Aspekt, den man auch einfach umsetzen und sehr, sehr einfach nachvollziehen kann, der, glaube ich, intellektuell auch für niemanden jetzt irgendwie eine große Herausforderung darstellt. In Zeiten des Umbruchs passieren viele Dinge, die irrational erscheinen. Und mit Irrationalitäten umgehen zu können, ist, glaube ich, ein strategisches Qualitätsmerkmal, um über diese Zeiten hinaus den eigenen Erfolg zu perpetuieren. Aber das ist natürlich ja eine Binsenweisheit vielleicht.
Und um sich in dieser volatilen Welt flexibel zu halten, braucht man ja, ich sag mal, Leitplanken. Und der Fragebogen, und das ist jetzt vielleicht nochmal der letzte Schwenk zum Fragebogen. Der Fragebogen selber gibt ja viele Impulse, um diese säkularen Themen schon mal zu beleuchten, zu handhaben. Aber was nach dem Fragebogen kommt, was wir nach der Auswertung über die Positionierung der Family Offices selbst sagen können und insbesondere ein Institut, aber was dann auch die Dienstleister, die für diese Single Family Offices arbeiten wollen, darüber sagen werden. Das ist ja etwas, was wir uns dann für nächstes Jahr vorgenommen haben.
Ja, ich hoffe sehr, dass du sagst so schön, mein Institut, ich hoffe sehr, dass du unverändert an Bord bist und wir dann gemeinsam auch den praktischen Diskurs anführen, was man denn daraus für sich an konstruktiven Learnings mitnehmen kann.
Aber ja. Genau. Insofern haben wir, wenn ich das mal so für die Schlusskurve definieren darf, die herzliche Einladung an alle Single-Family-Office, an alle Vermögenden, die diesen Fragebogen noch nicht ausgefüllt haben, sich seiner anzunehmen. Sie finden den Link zu dem Fragebogen beispielsweise in dem Artikel des Private Banking Magazins. Geben Sie einfach nochmal Res Futura als Suchbegriff beim Private Banking Magazin ein. Und da finden Sie den Artikel, in dem wir in einem gemeinsamen Interview über den Fragebogen und über die Studie sprechen. Und da können Sie sich nicht registrieren. Sie nehmen an dem Fragebogen anonym teil, können aber Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, falls Sie dann auch über das Ergebnis informiert werden wollen. Und dazu laden wir Sie herzlich ein. Habe ich das so richtig gesagt?
Ich glaube doch ja.
Wunderbar. Dann ist das doch ein wunderbar weihnachtliches Ende dieser Weihnachtsausgabe. Liebe Yvonne, ich danke dir sehr, sehr herzlich.
Sehr gern.
Ich wünsche dir, genauso wie allen Zuhörern, dass wir ruhige Weihnachtstage haben, dass wir keine Twitter oder anderen Überraschungen erleben werden und dass wir uns gestärkt, gekräftigt und optimistisch im nächsten Jahr wiedersehen. Und darauf freue ich mich sehr.
Das teile ich. Vielen Dank dir für die Einladung und bis bald.
Dankeschön, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Eine schöne kleine Winterpause. Kommen Sie gut ins nächste Jahr. Und es wird auch nächstes Jahr sehr spannend werden. Ich freue mich auf alles, was kommt. Alles Gute!